Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist die Schriftstellerin Theresia Mora zu Gast. Sie wurde ausgezeichnet mit so ziemlich allen wichtigen Preisen, die die deutschsprachige Literatur kennt, inklusive Georg-Büchner-Preis und Deutscher Buchpreis. Herzlich willkommen bei uns, Frau Mora.
Guten Tag.
Sie sind in Ungarn geboren und aufgewachsen. Unser Gespräch läuft am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober. Ist das ein Datum, ein Ereignis, was irgendwie eine Bedeutung für Sie hat?
Die Wiedervereinigung schon. Dieser 3. Oktober ist ein seltsames Datum, was alle von vornherein immer gesagt haben, 3. Oktober, damit kann ich nichts anfangen. Aber natürlich war der Gedanke, nehme ich an, dass man dann diesen Tag dann ab dem Zeitpunkt mit Bedeutung auffüllt. Ne? Der 3. Oktober, der Geburtstag des wiedervereinigten Deutschlands. Aber irgendwie ist das ein unsexy Datum, oder? Es ist so schwierig, sich dieses Datum zu merken. Vielleicht ist tatsächlich noch nicht genug Zeit vergangen, um diesen Tag mit Positivität aufzufüllen.
Ja, vielleicht, weil da ja auch nur ein Vertrag, wenn man so will, geschlossen wurde. Und das Datum, was dahinter liegt, ist ja der 9. November 1989, also für das, Deutschland.
Ja, das konnte man wegen der Reichskristallnacht nicht machen.
Genau. Ja. Der Mauerfall. Wie sagt man eigentlich in Ungarn? Fall eiserner Vorhang oder gibt es da auch so ein Pendant?
Ich überlege gerade, Mauerfall, Oberlini volle Umlasche. Doch, es wird tatsächlich über den Fall der Berliner Mauer gesprochen und als ein anderes Ereignis, dem Fall des eisernen Vorhangs. Das sind also zwei Ereignisse mit zwei verschiedenen Bezeichnungen. Und wenn man über die Wende als solche spricht, was ist für die Ungarn von größerer Bedeutung? Ich glaube, es ist beides gleich wichtig. Der eiserne Vorhang wurde niedergerissen und dann fiel die Berliner Mauer. Und es ist für uns alle klar, ab da war es endgültig zu Ende.
Weil Ungarn ja so ein bisschen früher sich auf den Weg gemacht hat. Ne? Dieses symbolische Stück Stacheldraht zwischen Ungarn und Österreich, das durchschnitten wurde, das war schon am 27. Juni 1989. Und dann gab es dieses berühmte paneuropäische Frühstück am 19.
Picknick. Paneuropäisches Picknick. Naja, ich stamme ja aus der Nachbarschaft dieses Picknicks. Das befindet sich ja außerhalb des Dorfes, aus dem meine Familie stammt. Da gibt es seitdem einen kleinen Grenzübergang. Das ist der Grenzübergang St. Margareten. Der wurde da erst geöffnet und in den letzten Jahren ist das wieder problematisch geworden. Er ist im Grunde jetzt wieder kontrolliert. Und zwar erst hieß es wegen der Pandemie. Und jetzt wird das nicht weiter kommentiert, aber ich nehme an, es ist wegen Flüchtlingsstromkontrolle. Ich muss sagen, dass insbesondere mein Ehemann, der ein Ostdeutscher ist, sich jedes Mal aufregt, wenn im Schengen-Bereich irgendwo eine Grenze kontrolliert wird. Das ist nicht das, wofür wir gekämpft haben, etc.
Ja. Ich will noch mal kurz dran erinnern, weil ich glaube, das wissen gar nicht so viele, was da eigentlich passiert ist bei diesem paneuropäischen Picknick am 19. August 1989. Da hatte ja die Opposition in Ungarn so eine Demo organisiert, eben zwischen Sopron und St. Margareten, von dem Sie gerade gesprochen haben. Und da wurde dann für 3 Stunden die Grenze geöffnet. Und da sind so über 600 DDR-Bürger, haben diese Gelegenheit genutzt und sind rüber in den Westen.
Ja, genau. Fun Fact ist folgendes, im deutschen Fernsehen kommen jedes Jahr die gleichen Bilder über den Durchgang der DDR-Bürger über diese Grenze und ganz vorne läuft ein junger Mann, mit dem ich ins Gymnasium gegangen bin, der also kein DDR-Bürger ist. Also man sieht ihm auch an, dass er das wegen der Hetz macht, dass es ihm total gefällt, dass er in einem völlig anderen Film ist als die DDR-Bürger, für die es um etwas ging. Also die also nicht so frohgemut da marschiert sind, sondern durchaus, ich will nicht sagen mit Angst, aber doch mit Anspannung, was passiert jetzt.
Sie haben gerade schon erzählt, dass Sie ganz in der Nähe aufgewachsen sind von Sopron in einem Dorf. Was haben Sie denn als Kind, als Jugendliche mitbekommen?
Von der Grenze?
Ja, von der Grenze.
Die war selbstverständlich allgegenwärtig, sie war ja zu sehen. Also das ist das, das Südufer des Neusiedler Sees. Und das Stacheldraht war zu sehen und die Wachtürme waren zu sehen, auf den immer Grenzsoldaten Wache geschoben haben und geschaut, ob auch niemand über den See entkommt. Was da ja natürlich der leichteste Weg gewesen wäre, in Anführungsstrichen, weil da kein Zaun durchging. Aber es war so, in meiner Jugend und sogar noch Ende der 80er Jahre war es so, dass man an den See selbst den einzigen Zugang auf ungarischer Seite nur mit einem Passierschein ran konnte. Es gab also eine Kontrolle von jungen Soldaten auf dem Weg zum See. Und weil wir halt Anwohner waren, haben wir diesen Passierschein regelmäßig bekommen. Aber ich hatte 1988 Besuch von meinem Freund aus der DDR, meinem jetzigen Ehemann. Und ich wollte ihm auch den See zeigen. Also bin ich, weil man so ist mit 17, ich bin zur Polizei gegangen in Sopron und habe gesagt, ich brauche einen Passierschein für einen Menschen mit dem und dem deutschen Namen. Und in Ungarn muss man auch immer angeben, wie der Geburtsname der Mutter ist, den ich natürlich nicht wusste. Also habe ich irgendwas angegeben. Und tatsächlich hat er einen Passierschein bekommen als DDR-Bürger 1988, um an den See zu kommen. Und die dortigen Kontrolleure konnten es gar nicht glauben. Sie haben also angerufen in der Stadt und haben seinen Namen buchstabiert und das wurde ihm dann bestätigt und er durfte an den See. Nichtsdestotrotz, also wir wurden, und das gilt auch für mich allein schon davor, in dieser Grenzregion, also sie wurden regelmäßig in den Zügen auch von in zivil gekleideten, keine Ahnung, Polizisten kontrolliert, ihr Ausweis. Ich glaube, die jungen Mädchen wurden hauptsächlich deswegen kontrolliert, damit man mit ihnen ein Gespräch anfangen konnte. Ich kann mich erinnern an den nicht zu vergessenen Satz, den einer dieser Polizisten zu mir sagte. Weißt du, meine Frau betrüge ich, meine Geliebte nie. Ich war damals 15, also solche Gespräche musste man dann führen und die jungen Männer wurden tatsächlich deswegen kontrolliert, ob sie vielleicht vorhaben, diese Grenze illegal zu überqueren. Also das war immer da und ich muss sagen, dass ich sehr lange auch immer Albträume über diese Grenze hatte. Nach Österreich konnten wir erst ab 83, ab da war unser Pass dafür geeignet. Aber meine Mutter,
die... Na, erst ist gut.
Ja, aber...
Alle DDR-Bürger werden.
Ja, natürlich, aber 83, ne? Also die Grenze war da eher seit, keine Ahnung, 49 zu, 56 zu. Nee, ich war damals 12, 13, also für mich war es dann früh. Andererseits, wir hatten kein Geld, also warum sollten wir dann nach Österreich?
Sie sind Angehörige der deutschen Minderheit in Ungarn, Frau Mohrer. Ich habe so festgestellt, dass ich gar nicht alleine bin in der Unwissenheit über eine deutsche Minderheit in Ungarn. Also die Rumäniendeutschen, die Siebenbürger Sachsen, die Banater Schwaben, das ist relativ bekannt. Aber dass es eine deutsche Minderheit in Ungarn gab, ist, glaube ich, ziemlich unbekannt. Wie sind Sie denn da aufgewachsen in dem Dorf? Wie war das Leben jenseits der Grenzübergänge?
Naja, es ist Folgendes. Ungarn hat mehrere große Gruppen deutschsprachiger Bewohner gehabt bis zum Zweiten Weltkrieg. Zum einen gab es zum Beispiel das städtische Judentum, das deutschsprachig war. In Budapest gab es ein deutsches Theater. Es gab deutschsprachige Zeitungen und im Grunde bis zum Holocaust. Also Deutsch konnte man und fertig. Ich habe mich neulich auch mit einem Schriftstellerkollegin unterhalten, der meinte, seine 8-Urgroßeltern, die sind alle deutschsprachig gewesen. Und dann die Großeltern konnten es perfekt, die Eltern nicht mehr so gut und er kann gar nicht mehr Deutsch. Das heißt, die Majorisierung der Familie ist jetzt vollständig. Dann gab es die Gruppe, die in Südungarn lebte, die, ich weiß gar nicht von wem, angesiedelt worden sind. Und dann gab es unsere Gruppe, die wir unmittelbar anschließen an das Sprachgebiet, weil es war ja Deutsch-Westungarn, ja, also innerhalb der Monarchie. Das ist im Grunde ohne Übergang. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das radikal geändert mit der Vertreibung. Also ich komme aus einem Dorf, das rein deutschsprachig war und 90% der Bewohner wurden vertrieben. Und meine Familie gehörte zu diesen 10%, die
da nur, sind.
Nur entrechtet und enteignet worden sind, aber das Land nicht mehr verlassen durften. Ich nehme an, weil Deutschland gesagt hat, wir wollen nicht mehr. Mhm. Also unsere Leute wurden nach Baden-Württemberg vertrieben und irgendwann war kein Platz mehr für die Leute. Und das waren meine Urgroßeltern und meine Großmutter, die damals 14 war. Und sie sind also im Dorf geblieben, mussten aus ihrem Haus raus und in ein bereits geplündertes Haus einziehen, ohne Fenster, ohne Türen. Und dann das ganze Dorf, erzählt meine Oma, war vollkommen ausgestorben. Sie ist dann losgegangen und hat nach einer Tür gesucht, die sie einsetzen konnte in den leeren Türrahmen. Und bezeichnenderweise, auch das soll dokumentiert werden, es waren also die beiden Frauen und mein Urgroßvater. Und mein Urgroßvater saß nur da und rührte sich nicht. Und die beiden Frauen sind losgegangen und haben geguckt, wie sie diese Ruine, in die sie ziehen mussten, wohnlich machen konnten. So, und mein Aufwachsen. Also nach dieser Generation kam die Generation meiner Mutter, die sehr häufig nicht mehr Deutsch gelernt hat, weil die Eltern Angst vor Repressalien hatten. Also sie haben ihren Kindern verboten, Deutsch zu sprechen. Nicht allerdings in meiner Familie. Da war es so, dass meine Urgroßmutter gesagt hat, sie haben mir alles weggenommen. Sie werden mir meine Muttersprache nicht wegnehmen. Vor allen Dingen, was hätte sie schon tun können? Sie konnte nicht Ungarisch. Meine Oma hat es dann gelernt als Teenager. Meine Mutter im Kindergarten. Sie kam auch in den Kindergarten, ohne Ungarisch zu können. Und mir brachte sie dann kurz vor dem Kindergarten Ungarisch bei, damit ich nicht so isoliert bin und ich mich sofort mit den Kindern unterhalten kann. Also wir waren dann tatsächlich dann von Ungarn umgeben und die Schule war rein ungarisch. Ich wurde, was zum Beispiel Literatur anbelangt oder Geschichte, rein ungarisch sozialisiert. Und ja, keine Ahnung, das Deutsche war halt so ein Ding, was wir halt so hatten. Aber das öffentliche Leben oder das schulische Leben hat darauf keinerlei Bezug genommen.
Die Schriftstellerin Theresia Mora ist in Ungarn aufgewachsen, mit 19 Jahren nach Berlin gekommen, 1990 war das, und dort zur Schriftstellerin geworden. Aber das dauerte noch ein paar Jahre. Was haben Sie denn anfangs in Berlin gemacht, Frau Mora?
Ich bin überhaupt erst nach Berlin gekommen, weil ich 1988 in Magdeburg im Rahmen eines Hochschulferienkurses für Germanistik meinen jetzigen Ehemann kennengelernt habe. Tatsächlich, er war studentischer Betreuer dieser ganzen Ausländer. Und ja, das ist eine sehr große Liebesgeschichte jedenfalls.
Da waren Sie 17, nicht wahr?
Ich war 17 und er war 22, genau. Also ich habe Abitur gemacht, ich habe angefangen in Budapest zu studieren. Wir Germanistikstudentinnen wurden dann entsandt an die Universität Jena, das war unsere Partneruniversität, um dort unser Deutsch zu verbessern und überhaupt um landeskundliche Erfahrungen zu sammeln. Das geschah, wie das Schicksal so wollte, während der ersten demokratischen Wahl in der DDR, also der letzten Wahl in der DDR.
Die letzte Volkskammerwahl.
Naja, und damals, ich kann mich deutlich erinnern, in Thüringen hat die CDU 61% gemacht. Denn insbesondere die Thüringer, sie wollten unbedingt die Wiedervereinigung. Also sie wollten nicht keinen Anschluss unter dieser Nummer, wie es damals auch plakatiert worden ist, sondern sie wollten Anschluss unter dieser Nummer auf alle Fälle. Zu dieser Zeit war ich also in Jena und in dieser Zeit habe ich dann auch heimlich geheiratet. Warum heimlich? Weil ich auf gar keinen Fall eine große ungarische Dorfhochzeit feiern wollte mit mir unbekannten 24 Onkeln, die ab 22 Uhr auf jeden Fall betrunken sind und mit einem tiefen Vibrato sehr lang gedehnte, sehr melancholische Lieder singen. Und ich habe mir gesagt, das wird nicht passieren. Ich heirate unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Magdeburg Südost. Das war noch die DDR. Und das,
was haben Ihre Eltern dazu gesagt?
Die haben es ja später erfahren und ich hatte das Gefühl, dass sie erleichtert waren. Meine Oma hat sich zwar noch Sorgen gemacht, dass es ist in diesem Dorfverbund ja sehr wichtig, dass du lädst mich zur Hochzeit ein, wo ich mich vollfressen kann und ich gebe dir Geschenke. Dann lade ich dich zur Hochzeit ein, wo ich mich vollfressen kann und
du gibst mir Geschenke.
Und dass das also ausfallen würde von meiner Seite. Aber dann hat sie sich beruhigt, weil dann kostet es nicht so viel und überhaupt.
Gut, Sie waren verheiratet in Jena und dann
warum? Und dann bin ich halt dann umgezogen nach Berlin. Also ich bin dann nach Berlin gekommen und es ist alles sehr genau dokumentiert. Nämlich ich wanderte am 14. September 1990 in die DDR ein. Mein Ehemann war ja ein DDR-Bürger. Ich wanderte ein in die DDR. Am 14. September 1990 bekam ich meinen Ausländerausweis. Am 28. September 1990 immatrikulierte ich mich an der Humboldt-Universität in den Fächern Hungarologie und Germanistik. Denn als Ehefrau eines DDR-Bürgers hatte ich Wohnrecht und Studierrecht. Ich hatte sogar ein Anrecht auf das von der DDR vergebene Studentenstipendium von 200 Mark. Und 5 Tage später, ab 3. Oktober 1990, wäre all das nicht möglich gewesen, denn in der Bundesrepublik reichte mein ungarisches Abitur nicht aus, um zu studieren. Ich hatte Wohnrecht ja, Studierrecht nein, kein Anrecht auf das Stipendium. Und auch alle meine Unterlagen wurden aus dem Büro, dem allgemeinen Büro für die Studierenden, in ein anderes Büro für die ausländischen Studierenden getragen. Dabei ging eins meiner Fächer verloren, nämlich Hungarologie. Und Germanistik habe ich übrigens getauscht gegen Theaterwissenschaft, was auch nur deswegen möglich war. Das war damals in der DDR so ein Orchideenfach. Also sie haben 12 Leute genommen, Riesenaufnahmeprozeduren. Und dann war der Westen und man stellte fest, die FU hat auch ein Fach Theaterwissenschaft mit sehr viel mehr Studenten. Und wir werden abgewickelt werden, wenn wir nicht mehr Studenten nehmen. Also geht die 18-jährige Theresia rein in sein Büro und sagt, kann ich Theaterwissenschaft studieren? Und sie sagen, ja, auf jeden Fall, studiere Theaterwissenschaft. Wir brauchen 45 Studierende. So ist es gekommen. Genau, also ich war dann Studentin und Ehefrau und es war wundervoll, denn das war natürlich verglichen mit dem Leben als Minderjährige in der ungarischen Provinz, verglichen dann in einer Großstadt und nicht unter Beobachtung. Es war eine sehr, sehr große Freiheit. Und was allerdings noch dazu kam, und das darf nicht unerwähnt bleiben, gleichzeitig mit der Wende und der Wiedervereinigung war das mehr oder weniger das Erste, was kam, Ausländerfeindlichkeit. Und ich war nicht das Hauptziel. Das Hauptziel waren die armen, harmlosen vietnamesischen Gastarbeiter und andere, denen man sofort ansah, dass sie vermutlich nicht biodeutsch sind. Und das hat mich, ehrlich gesagt, ziemlich aufgebracht und verletzt, weil ich mir dachte, warum? Warum muss das Erste sein? Der ungarische Schriftsteller István Őrsi meinte dazu, der Sozialismus war wie so ein Eiswürfel, wo alles, also diese ganzen Hassbakterien eingefroren waren. Und jetzt, wo dieser Eiswürfel aufgetaut ist, kommt das natürlich alles an die Oberfläche. Und natürlich, heutzutage würde ich mich nicht mehr fragen, warum ist das Erste? Natürlich ist das Erste. Teil der Identitätsfindung. Wir leben jetzt in einer vereinigten Deutschland. Was verbindet uns? Wir hassen die anderen. Ja, und wir werden damit immer zu tun haben. Und ich will auch nicht so tun, als hätte man in der DDR die anderen nicht gehasst. Hat man auch. Anders. Also man hat es anders ausgetragen. Es war nicht üblich, randalieren durch Gebiete zu ziehen, wo die Gastarbeiterwohnheime waren. Ab jetzt war das möglich. Es war nicht rechtens, es war nicht gesetzlich, es war illegal, es war falsch, aber es war möglich.
Sie haben dann, Theresia Mura, ich weiß nicht, ob nach dem Studium oder parallel zum Studium, auf jeden Fall haben Sie ein Jahr lang für einen Filmproduzenten gearbeitet, unter, glaube ich, sehr miesen Bedingungen. Aber literarisch relativ fruchtbar, oder?
Na, es ist so, die Bedingungen in der Filmbranche sind immer mies. Das ist schon mal vorangestellt. Das war nach meinem Studium, das war mein erster Job. Ich war in der Tat als Assistentin eines kleinen Berliner Produzenten tätig und ich wurde immer verspätet bezahlt, schlecht bezahlt. Ich war scheinselbstständig, selbstverständlich. Ich war diejenige in diesem Büro, die als einzige die relevante Ausbildung hatte, aber ich stand am niedrigsten in der Hierarchie. Also der Produzent war studierter Ökonom, er hatte keine Ahnung im Grunde vom Künstlerischen. Und ich war auch dafür da, denen zu sagen, das, was ihr jetzt gerade versucht zu entwickeln, diesen Film gibt es schon. Er wurde in dem und dem Jahr gedreht, von dem und dem. Er ist gar nicht so alt. Also das heißt, ich war da sehr nützlich und lernte dabei, wie das ist, wenn sozusagen ein Mitglied des Teams am nützlichsten ist, aber die geringste Macht hat. Wie versucht man dir dein Wissen zu entziehen, ohne dich dafür anzuerkennen oder relevant zu entlohnen oder irgendetwas. Also ich habe mir das ein Jahr lang angeguckt und dann habe ich hingeschmissen und habe mich beim neu startenden Studienfach Drehbuchschreiben an der DFFB, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, beworben, wurde auch genommen. Im Grunde war das die große Änderung in meinem Leben. Das war das erste Mal, wodurch diese Aufnahmeprüfung und dass ich angenommen worden bin an der Hochschule, das erste Mal Bestätigung erfahren oder das erste Mal die Erlaubnis erteilt bekommen, mich äußern zu dürfen.
Ich will noch mal kurz auflösen, warum dieses Jahr bei diesem Filmproduzent literarisch fruchtbar war, weil das nämlich später in zwei Romanen auftaucht. Und da wird es so geschildert, dass nicht nur so die Arbeitsbedingungen, sondern auch der Filmproduzent selbst ein, ich muss es jetzt mal sagen, ein richtiges Arschloch ist.
Ja, das ist aber, ist das eine Überraschung? Ich meine,
demütigend.
Ja, natürlich. Also wir sind von Arschlöchern umzingelt, würde ich sagen. Und damals, es war sehr schmerzlich, aber gleichzeitig habe ich, glaube ich, von Anfang an immer diese andere Instanz in mir, wo ich das sage, ich beobachte das jetzt soziografisch. Wie kann man existieren, während man so ein großes Arschloch ist? Die Antwort ist sehr leicht. Also es ist leichter, so zu existieren, als nett zu sein oder fair. Aber was willst du machen, wenn du dein Geschäft darauf aufbaust, andere Leute auszubeuten? Du kannst nicht gleichzeitig ein guter Mensch sein und andere abziehen.
Wir waren dann an der DFFB, wo sie dann aber doch, glaube ich, nicht glücklich geworden sind. Auf jeden Fall waren sie eine kurze Zeit da und dann passierte etwas Entscheidendes in ihrem Leben. Sie haben nämlich ihre erste Erzählung geschrieben, Durst heißt die, und auch gleich die erste Erzählung und auch gleich präsentiert, öffentlich, Open Mic, vor Publikum, 1997 war das, und den Preis gewonnen.
Ja. An dieser Stelle erwähnen wir den Namen Uschi Keil. Uschi Keil war die Sektionssekretärin bei uns, also die Sekretärin unserer Abteilung.
An der DFFB.
An der DFFB. Und sie kam eines Tages rein in unser Seminar und hat gesagt, hier sind zwei Ausschreibungen. Das war der Wirt-Literaturpreis, den ich auch gewonnen habe, und der Open Mic. Und Kinder, bewerbt euch da mal.
Und der Wirt-Literaturpreis war aber für einen Film, für ein Drehbuch.
Für ein Drehbuch, ja. Aber beides im gleichen Jahr. Und das ist im Grunde war sie der Auslöser.
Und
danke, Uschi Keil, an dieser Stelle. Das muss man auch wirklich betonen, weil man normalerweise, was kommt in den Geschichtsbüchern vor, in Anführungsstrichen, wer war der Direktor der DFFB zu dieser Zeit? Wer war der Leiter der Drehbuchabteilung, die gleiche Person? Niemand erwähnt, wer war die Sektionssekretärin, die den Kindern die Ausschreibung reingebracht hat oder die mir Bücher geschenkt hat mit dem Titel Wahnsinnsfrauen. Das waren zwei Sachbücher über Frauen in der Geschichte, die für wahnsinnig erklärt worden sind, weil sie irgendetwas Außergewöhnliches versucht haben zu tun. Und sie hat versucht zu lancieren, dass wir Drehbücher über diese Frauen schreiben. Ja, also das ist sozusagen die Geschichte auf der zweiten Spur, wo eigentlich sehr vieles passiert.
Diese Erzählung Durst spielt in einem Dorf, was ich als ihr Heimatdorf, nicht eins zu eins. Mhm. Es wird erzählt aus der Warte eines Mädchens, aus der Warte einer jungen Frau, die in einem Dorf aufwächst. Der erste Satz, Großvater ist tot. Der zweite, Großvater trinkt. Und alle trinken in diesem Dorf. Durst heißt diese Erzählung. Alkohol, Gewalt. Es gibt dann, ich weiß nicht, ob es ihre zweite Erzählung war, auf jeden Fall ihr zweiter Literaturpreis. Der Fall Ophelia, dann gleich der Ingeborg-Bachmann-Preis.
Ja, das war meine siebte Erzählung. Naja, wir erzählen es mal so. Ich war bei diesem Open Mic, ich las aus Durst vor, ich gewann diesen Preis und ich hatte wenige Tage später einen Verlagsvertrag mit Rowohlt. Warum war das möglich? Es war möglich, weil es 1997 war und die Zeit war so, dass man junge Autoren auch mit Erzählungen quasi in die Verlage hineintrug. Lass uns zusammen ein Erzählband machen. Ich glaube, dass das heute nicht mehr so ist. Also man muss auch historisch Glück haben, so wie ich davor, 89, 90, historisch Glück hatte. Ja genau, und dann schrieb ich halt eine Erzählung nach der anderen, bis ich diesen Band fertig hatte, 10 Erzählungen, da war Ophelia Nummer 7. Genau, und das war dann der Bachmann-Preis. Aber was war die Frage? Ich bin irgendwie ein bisschen abgekommen.
Ich hatte so den Eindruck, weil Sie haben vorhin zwar von Ihrem Dorf erzählt, aber waren so hauptsächlich bei der Grenze, wie eigentlich das Leben war in Ihrem Dorf. Also auch der Fall Ophelia, das Mädchen gehört zu einer Gruppe. Also ihr wird gesagt, warum müsst ihr alles anders machen? Sprichst die Sprache der Faschisten, du bist eine Faschistin, du bist eine Kommunistin, sie wird ausgegrenzt, das Mädchen ist zäh.
Ja. Ja, tatsächlich ist das so ein nur leicht überhöhtes Bild dessen, wie ich aufgewachsen bin. Also ich wuchs in diesem Dorf auf. Ich sage immer gerne K&K, Kommunismus und Katholizismus. Das ist eine ziemlich toxische Mischung. Also es ist ein Dorf, in dem man regelmäßig in die Kirche ging, außer ich, weil meine Mutter der Partei beigetreten war und als Parteimitglied durfte man nicht in die Kirche. Nichtsdestotrotz hat meine Oma, die sehr religiös war, dafür gesorgt, dass ich die Erstkommunion erhalte, heimlich in einem anderen Dorf. All das bedeutete mir gar nichts, also ich tat das nur für die Oma. Wir hatten einen sehr fragwürdigen Priester in diesem Dorf. Das war auch der Grund dafür, weshalb ich das unmöglich ernst nehmen konnte, denn er agierte wie der Leibhaftige, muss man wirklich sagen. Er hat mehr oder weniger jede Todsünde begangen und jeder wusste es. Und nichtsdestotrotz predigte er gegen die Sündhaftigkeit des Dorfes. Er war also einer der verlogenen Erwachsenen und unnetten Erwachsenen. Und dann gab es die anderen Erwachsenen, die auch verlogen und ebenfalls nicht nett waren, die in diesem Parteizusammenhang standen.
Und Sie, waren Sie Außenseiterin?
Ich denke schon, aus mehreren Gründen. Erstens, wir waren tatsächlich die einzige deutschsprachige Familie in dem Dorf. Es ist nicht das ursprüngliche Dorf, aus dem wir kommen, es ist ein anderes. Ich war noch dazu sehr klug und interessierte mich für Sachen, für die sich niemand sonst interessierte. Also ich höre, du liest Lexika und Gedichte und ich, ja, es ist interessant. Also das ist so, wenn man muss sich das vorstellen, als würde jemand irgendwie so von oben in einen Flecken fallen gelassen, wo er anders ist als alle anderen. Hm. Zum Glück war ich wenigstens nicht schwarz. Was soll ich dazu sagen? Also das wäre ja überhaupt nicht auszuhalten gewesen.
Aber Literatur war schon früh wichtig auch,
ja,
für Sie.
Also meine Mutter ist sehr belesen und im Sozialismus, das muss man sagen, positiverweise, Bücher waren sehr billig. A. B. Gab es im Nachbardorf eine Bibliothek und einen Buchladen. In einem kleinen Dorf, Bibliothek und Buchladen. Bibliothek gibt es noch, Buchladen nicht mehr. Bezeichnenderweise, was wurde dieser Buchladen nach der Wende als erstes Friseur? Aber in diesem Buchladen besorgte ich mir immer die Bücher für die Büchergutscheine, die ich am Ende eines jeden Schuljahres für gute schulische Leistungen bekam. Und man bekam viel dafür, weil die Bücher, wie gesagt, billig waren. Und wie gesagt, wir waren Mitglieder in dieser Bibliothek und waren jede Woche da und lasen sehr viel. Und darüber konntest du natürlich dich mit den anderen Kindern deines Alters überhaupt nicht austauschen. Mit Erwachsenen sowieso nicht, die haben nicht mit dir geredet. Die haben dir Befehle zugebrüllt und gesagt, was die Hausaufgaben sind. Jedenfalls, also das ist interessant, weil ich nicht weiß, woher das kommt. Aber ich war da, ich war ein Kind und hatte dann trotzdem diese Distanz, dass ich mir gesagt habe, die Erwachsenen machen das nicht gut. Entweder ist das eine Lüge, sie könnten netter sein und sie könnten aufrichtiger sein und ich fühle mich hier nicht gut angeleitet, ich fühle mich nicht geborgen und es ist auch wenig überraschend, dass die anderen Kinder dir dann tatsächlich sagen, wenn du Deutsch sprichst, bist du eine Faschistin und keine Informationen darüber haben, ganz offensichtlich, dass die Ungarn ebenfalls Faschisten waren zu der gleichen Zeit, als die Deutschen Faschisten waren. Kein Wissen, auch kein Interesse daran. Und ich war nicht beliebt, weil ich diese Information dann immer sofort überreicht habe, nach jedem Versuch, mich zu diskriminieren. Ich weiß nicht, ob ich viel erreicht habe, ich glaube nicht.
Theresia Mora hat gerade von ihren ersten Erzählungen erzählt. Ein Band mit 10 Erzählungen ist 1999 unter dem Titel »Seltsame Materie« erschienen. Es gab diverse Preise, haben wir schon drüber gesprochen. Und dann ist ja immer so die Frage, wie geht's dann weiter? Was macht eine junge Autorin, die ihr erstes Buch veröffentlicht hat? Heute wissen wir das, Frau Mora. Wann wussten Sie es denn, wie es dann weitergeht?
Im Grunde wusste ich es ab der ersten Erzählung in Seltsame Materie, dass das mein Ding ist. Ich werde das tun.
Schreiben.
Geschehe, was wolle. Und als ich fertig war mit seltsamer Materie, habe ich halt mich an das nächste Buch gemacht. Und dass dieses nächste Buch ein Roman war, hatte bestimmt auch damit zu tun, dass man zwar als junger Autor und als junge Autorin damals mit Erzählbändern debütieren konnte, es wurde einem aber trotzdem ständig gesagt, du musst, du sollst, du kannst, du wirst einen Roman schreiben. Und dann habe ich mir das als Projekt vorgenommen. Okay, ich werde einen Roman schreiben. Es war zu diesem Zeitpunkt noch ein vollkommen unüberblickbares Problem. Ich hatte ja sowas vorher nicht gemacht. Aber es ist so, ich hatte das gerade gestern mit jemandem diskutiert, man muss sich vornehmen, okay, das ist jetzt das Hauptprojekt für die nächsten Jahre, und zwar bis zu dem Punkt, an dem es fertig ist. Nebenbei passieren andere Sachen. Du übersetzt Sachen, du machst Brotjobs, du machst dies, du machst das. Das Hauptprojekt ist dieser Roman. Du wirst immer und immer wieder zu dem zurückkehren. Und was du auch immer machst, im Hintergrund denkst du immer über diesen Roman nach. Und du machst das so lange, bis du die Lösung gefunden hast. Das ist wie so ein kompliziertes Puzzle oder sowas. Eine Knobelaufgabe. Und im Grunde habe ich das gemacht. Ich war damals noch eine junge Autorin. Für junge Autoren unter 35 gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten der Unterstützung, also Stipendien, Aufenthaltsstipendien etc. Diese habe ich beantragt, also ich habe mich dafür beworben. Und so auch mit dem Wissen, dass ich wusste, ab dem zweiten Buch oder ab 35 ist es vorbei damit. Also gibt es all diese Unterstützung nicht. Im Grunde habe ich das sehr ernst genommen. Das war mein Beruf. Ich habe mich hingesetzt und habe an diesem Buch gearbeitet.
2004 dann erschienen unter dem Titel Alle Tage. Und die Hauptfigur ist ein junger Mann, Abel Nehmer. Ein großer, dünner Mann, der, man könnte vermuten, aus Jugoslawien geflohen ist vor dem Bruder, dem Bürgerkrieg dort. Kann auch vermuten, dass er dort zur ungarischen Minderheit gehört hat. Wie ist denn dieser Abel Nehmer? Also wir hatten gerade ein Mädchen, eine junge Frau in einem nicht genannten Dorf, irgendwo an einer Grenze, in einer Grenzregion. Wie ist denn dieser Abel Nehmer, ein großstädtischer Mensch, zu Ihnen gekommen, diese Figur?
Nein, es war so, ich habe mich nach seltsamer Materie so umgesehen. Also wer könnte, was für eine Figur könnte den nächsten Roman tragen? Also er besteht aus mehreren Begegnungen, also aus mehreren Personen des wahren Lebens. Eine davon bin ich. Also natürlich. Also, aber ich bin die einzige Frau. Die anderen sind alles Männer. Damals, als ich hier in Berlin studiert habe, Anfang der 90er Jahre, hatten wir zahlreiche Studierende aus dem ehemaligen Jugoslawien und darunter auch einige junge Männer, die quasi hier feststeckten, weil die Familie gesagt hat, kommt auf gar keinen Fall zurück. Ihr wollt nicht in diese Armee. Und insbesondere die Mitglieder der ungarischen Minderheit, die in der Vojvodina lebt, werden sich gesagt haben, ich bin weder Kroate noch Serbe, was habe ich damit zu tun? Ich möchte auf keiner Seite, ich habe nicht das Bedürfnis, irgendjemanden niederzuschießen, zu schikanieren, zu vergewaltigen, auszurauben etc. Also mit diesen jungen Männern habe ich zusammen studiert und im Grunde waren sie die Inspiration für diese Hauptfigur. Aus ihnen wurde dann Abel Nehmer.
Und er ist so eine ganz eigene Figur, der ist im Grunde immer ein Außenseiter, also schon in seiner Heimat war er ein Außenseiter, ist dann auch in dieser neuen großen westlichen Stadt, in der er dann lebt, ein Außenseiter, weil er das bleiben möchte.
Ne? Ich glaube ja, also das ist, ich habe jahrelang daran gearbeitet, bis ich dahinter gekommen ist, was sein Hauptgefühl ist. Ich dachte, sein Hauptgefühl wäre vielleicht Wut, Enttäuschung, Angst und so weiter wegen des Krieges und da habe ich herausgefunden, nein, es ist die Scham. Das, was wir alle empfinden. Also ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn in der Stadt, in der ich geboren worden bin, in Sopron, wo immer noch deutschsprachige, kroatischsprachige und Ungarn zusammenleben, wenn diese drei und auch noch ein, zwei Juden, die man ja natürlich auch alle deportiert und getötet hat, oder die meisten. Also wenn diese vier Gruppen, oder nehmen wir noch die ungarischen Roma dazu, diese fünf Gruppen entscheiden würden, nur einer von uns darf in dieser Stadt wohnen. Was würde ich vor allem empfinden? Verzweiflung und Beschämung über das Versagen von Menschlichkeit. Und da habe ich irgendwann, ich glaube im Jahr 3 der Arbeit daran begriffen, was sein Hauptgefühl ist. Und das hat es mir auch wirklich erklärt, warum kann er nicht bei irgendwelchen intellektuellen Zusammenkünften, irgendwelchen Partys dabei sitzen und es genießen, weil er von Scham getrieben ist. Dazu muss man sagen, er ist auch noch homosexuell und das ist nicht nur heute, sondern auch schon zu meiner Kindheit, das ist auch sehr schambehaftet, weil auch als ich ein Kind war, war die Beschimpfung, du Schwuler, allgegenwärtig und das ist nicht besser geworden. Also Ungarn und der Balkan, da hast du keinen Spaß als offen schwuler Mann oder Frau. Ja, also ja. Das kam so alles zusammen bei ihm.
Ja, es gibt so zwei Milieus in diesem Roman. Das eine, das haben Sie gerade genannt, also er hat einen Gönner, einen Professor Tibor, der ihm Stipendien besorgt und dadurch kann er von etwas leben und eine Sprache nach der anderen lernen. Das ist auch noch ein Erzählstrang. Und da treffen sich dann in der Wohnung von Professor Tibor die Intellektuellen, die Leute von der Uni, die Schriftsteller in großen Räumen vor riesigen Bibliotheken und führen gepflegte Gespräche und Abel Nehmer ist ein kompletter Fremdkörper und dann lernen wir so diese Existenz eines Migranten kennen. Also er lebt in Armut, häufig genug auch in Dreck, hat häufig keine eigene Wohnung, sondern schlüpft nur irgendwo unter. Und das waren zwar andere Menschen am Rand in diesem ersten Erzählungsband, aber ich habe schon den Eindruck, dass es die Menschen sind, auch die sie besonders interessieren, die so am Rand stehen.
Natürlich, also es ist, ich überlege mir immer, besonders wenn ich morgens spazieren gehe in einem Park, wo ganz groß drauf steht Hundeverbot und ich die blonden Frauen sehe mit ihrem, immer ist es ein Golden Retriever und sie tragen die gleichen schicken, kurzschaftigen Gummistiefel und die gleichen offen getragenen Wattemäntel, in denen ich in Flammen aufgehen würde, jedenfalls, dann frage ich mich, ja, ich könnte auch über sie schreiben, aber diese Golden Retriever-Welt ist irgendwie nicht meine und soll das jemand anderer machen. Also mein Blick geht automatisch zu denen, die so aussehen, als hätten sie es nicht bequem.
Aber das finde ich interessant, dass das ist ja fast so eine Diffamierung. Gibt es denn nichts dazwischen? Also zwischen den Randexistenzen, die sozusagen das Existenzminimum haben und Drogen, Gewalt, Exzesse und der Golden Retriever?
Ja. Na, es ist Folgendes, hier, Darius Kopp ist dazwischen, also der Held meiner Romantrilogie. Also er ist äußerlich gesehen etabliert, er ist Diplom-Ingenieur im IT-Bereich, er wohnt in einer schönen Wohnung, er ist verheiratet, er besitzt Dinge, er hat eine Laufbahn, er hat Geld. Und dennoch ist er am Rand in meiner Darstellung. Warum? Weil diese Welt, in der er arbeitet, so ist, dass seine Firma schon das 7. Mal übernommen worden ist. Ja? Also,
und über Darius Kopp sprechen wir dann in der nächsten Stunde. Frau Mora, weniger bekannt ist, glaube ich, dass Sie ja auch als Übersetzerin arbeiten. Und soweit ich weiß, war Ihre erste Übersetzung, zumindest ist es die, die ich dokumentiert gefunden habe, gleich so ein riesiger Brummer, nämlich von Peter Esterhazy, Harmonia Celestis, in der deutschen Version über 900 Seiten. Wie sind Sie denn zum Übersetzen gekommen? Das war noch bevor Ihr erster Roman erschienen ist.
Es ist so, dass wenn man in Berlin Hungarologie studiert, dann besteht dieses Studium hauptsächlich aus Komparatistik, also aus vergleichender Sprachen, Literaturwissenschaft und aus Übersetzungswissenschaft. Denn wozu sind wir denn gut? Also hauptsächlich dafür, ja, also zur Vermittlung zwischen diesen beiden Kulturen und Sprachen. Das heißt, schon im Studium haben wir ganz viele Übersetzungsübungen gemacht, hauptsächlich von Lyrik, weil damals galt nur die Lyrik. Und dann kam Folgendes, 1999, im gleichen Jahr, als mein Erzählband erschien, war, wie es der Zufall so wollte, Ungarn Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Und plötzlich bestand Bedarf daran, viele Texte ins Deutsche zu bringen. Und das waren meistens kürzere Texte für Anthologien. Und György Dolos war damals Leiter des Hauses Ungarn hier in Berlin und sah es seine Aufgabe an, halt Übersetzer zu rekrutieren. Und er hat mich rekrutiert für einige kurze Texte, die in Anthologien erschienen sind. Und das war eigentlich meine erste Übersetzung, aber sie ist später erschienen, die Minutennovellen von István Örkény bei Surkamp. Und auch diese übersetzte ich. Und Peter Esterhazy wurde darüber informiert, dass es mich gibt und dass ich auch übersetze. Und seine damalige Übersetzerin ist ihm gerade abgesprungen. Und so kam ich ins Spiel und wurde gefragt, ob ich mir das zutraue. Und ich wusste das ja. Mhm. Also ich habe ja reingelesen und ich wusste, ich kann das bewältigen. Das hat allerdings mit sich gebracht, und das muss man auch erst lernen, ich hatte da gerade ein Stipendium bekommen dafür, um an meinem Roman Alle Tage zu arbeiten. Und wofür habe ich dieses Stipendium benutzt? Dafür, um innerhalb eines Jahres den Roman von Peter Esterhazy zu übersetzen. Mit dem Ergebnis, was nicht besonders gut bezahlt war, mit dem Ergebnis, dass ich im letzten Jahr meine Arbeit an meinem Roman, ist mir das Geld ausgegangen. Alle Tage ist ein Jahr später erschienen, als ich es ursprünglich geplant hatte. Und in diesem letzten Jahr hatte ich dann kein Geld mehr, weil ich das verpulvert habe fürs Leben, während ich Harmonia Celestis übersetzt habe. Mittlerweile bin ich schlauer, also mittlerweile mache ich das anders. Ja, aber so war das und das hat mir auch sehr weitergeholfen beim Schreiben meines eigenen Romans. Es ist gut, wenn man etwas Gutes übersetzt in dieser Zeit.
Vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen schwierig. Also Sie müssen ja den Ton eines anderen, einer anderen treffen und dann müssen Sie wieder zu Ihrem eigenen Ton finden. Mischt sich da vielleicht nicht auch manchmal was?
Mittlerweile nicht. Also ich kann mich erinnern, dass am Anfang Esterhaz hat ja einen sehr starken Sog. Und ich hatte eine Erzählung, die ich damals geschrieben habe, wo ich plötzlich einen Satz entdeckt habe, bei dem ich gesagt habe, den habe ich nicht geschrieben. Das hört sich nicht nach mir an, das ist ein Esterhaz-Einfluss. Aber ich habe dann den Satz entfernt. Mittlerweile habe ich ja so viele verschiedene Texte übersetzt. Und es ist so, dass das tatsächlich in verschiedenen Bereichen im Gehirn stattfindet, sozusagen. Und meine Erfahrung ist, und ich glaube, dass Leser das bestätigen können, man kann Autoren nicht untereinander verwechseln, weil jeder macht derartig individuell sein Zeug. Kein anderer macht es ganz genauso. Also es wäre mir nicht einmal möglich, wirklich etwas zu übernehmen von anderen, weil ich, wenn ich schreibe, anders funktioniere. Mhm. Aber es bringt sehr viel. Also man, wieder diese Beobachtung, wer macht was, warum, wie, um bei Esterhaz zu bleiben.
Ach so, das Handwerk. Was
ja,
Sie
genau, oder
sehen.
Die Methoden, die man einsetzt und die Sprache, jedem seine individuelle Sprache.
Frau ja, genau. Mora.
Ja, jedem seine individuelle Sprache, das mit großer Freude sage ich das so, wurzelt ja sehr, sehr tief, also Muttersprache. Ja. Wir wachsen mit unserer Sprache auf und es gibt eigentlich nichts, was dieses Gewebe dann wieder aufdröseln könnte. Also wir sind da relativ determiniert. Und wenn man schreibt, eigenes Schreiben, kommt das von sehr, sehr tief und von zeitlich von sehr lange her. Also man kann nicht wirklich abgebracht werden vom Kurs. Aber was lerne ich daraus? Also zum Beispiel Esterhaz. Ich habe daraus Folgendes gelernt. Erstens, sei frei. Also es ist vollkommen egal, was das deutsche Feuilleton sagt, wie Sätze zu sein haben. Du bist hier die Autorin und du machst deinen Satz, wie du willst. Ich habe von ihm gelernt, oder beobachtet, was ich nicht mag, erzählende Literatur, die sehr essayistisch herkommt, die dir zeigen will, wie viel der Autor weiß.
Wie klug er ist.
Mhm. Esterhaz ist klug unter der Hand, mit Humor, mit einem kurzen Aufwitzen innerhalb des Satzes. Er ist klug darin, wie er Prädikat und Objekt zueinander anordnet und nicht, indem er dir irgendeinen Vortrag hält. Außerdem habe ich gemerkt, hat seine Stärken ausgespielt und seine Schwächen elegant umgangen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Figuren zu bauen oder sehr emotionale Szenen zu bauen. Da war ich da lieber aus. Und ich habe gemerkt, aber du, Theresia Mora, du kannst Figuren bauen und du kannst auch Emotionalität gut darstellen. Also gibt es überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen. Also man lernt, was die eigenen Schwächen und Stärken sind, wenn man übersetzt.
Manche Helden der Literatur bleiben ja auch noch lange nach dem Erscheinen des Romans, in dem sie auftreten, als Figur im Gedächtnis. Ich denke an Ulysses zum Beispiel oder an Huckleberry Finn, an Felix Krull, den braven Soldaten Schweig. Und ich weiß nicht, ob es Darius Kopp auch so ergehen wird. Verdient hätte er es, finde ich zumindest. Darius Kopp ist der Held dreier Romane von Theresia Mora, an denen sie über 10 Jahre geschrieben hat. Frau Mora, so lange Zeit mit einer Figur, mit einem Helden, der muss Ihnen richtig ans Herz gewachsen sein, oder?
Gefühlt waren es keine 10 Jahre, so gefühlt waren es 5. Also warum? Weil die Zeit leider viel zu schnell vergeht, während man einen Roman schreibt und dann schub sind 10 Jahre vorbei. Naja, es war so, als ich mit ihm anfing. Ich habe ihn ja auserkoren sozusagen als eine typische Figur für eine Zeit, nämlich der IT-Spezialist, der sich mehr im Virtuellen bewegt als im Realen, während er selbst ein sehr reeller Typ ist. Mhm. Also er isst gerne und genießt das Leben. Genau, als ich anfing, ihn auszuarbeiten, habe ich gemerkt, dass er nicht in einen Roman passt, dass ich so viel über ihn zu sagen gehabt hätte, dass ich an diesem einen Roman auch 10 Jahre geschrieben hätte. Und er wäre so komplex gewesen, dass, wer will das dann lesen? Ja, weil es ist dann so üppig. Und dann dachte ich mir, wenn du sozusagen seine Probleme teilst und in 3 Phasen aufteilst, dann hast du auch den Vorteil, dass währenddessen Zeit vergeht. Das heißt, du kannst auch das Vergehen dieser Zeit zeigen und seine Situation und das, was er tut und was er weiß und wer er ist, kann sich mit der Zeit verändern. Das heißt, er kann diese Entwicklung, er macht ja sehr langsam eine Entwicklung durch, du kannst das über die Zeit verteilen. Ja? Also er muss nicht plötzlich was lernen.
Die Probleme, die ihm die Autorin bereitet, aber dazu kommen wir noch. Also Darius Kopp ist erstmal wirklich, wir lernen ihn kennen als einen sehr sympathischen Menschen, der, mit dem man vielleicht nicht unbedingt zusammenleben möchte, auch wenn das seine zarte, liebevolle Frau Flora, eine Ungarin, gerne tut, ist ein dicker, freundlicher, ständig hungriger IT-Ingenieur, der immer voller bester Vorsätze ist. Zum Beispiel auch zu arbeiten, war richtig. Aber irgendwie kommt immer was dazwischen, er lässt sich immer zu ablenken. Wir bewegen uns, und das war ja damals, als der erste Roman aus dieser Reihe erschien und ist eigentlich heute auch noch sehr ungewöhnlich in der deutschen Gegenwartsliteratur, wirklich in der Welt eines ITlers. Nun weiß man, dass ihr Mann IT-Ingenieur ist, aber das ist ja noch nicht Grund genug, diese Welt zum Gegenstand einer Roman-Trilogie zu machen.
Doch, das ist absolut gut genug. Es ist
gut genug?
Ja, ne, es ist so. Also ich baue ja meine Texte aus der Welt, wie ich sie erlebe. Und diese Gruppe von IT-Nerds ist eben auch Teil meines Lebens. Ja? Also ich bin oder war häufiger mal Zaungast bei Unterhaltungen dieser Nerds, wo ich auch gemerkt habe, die leben innerhalb ihrer eigenen Welt, innerhalb der Welt. Also und sie sind speziell. Und insbesondere das Ereignis, als beim Börsenkrach, ich glaube 2001 war das, fast alle aus dieser Gruppe über Nacht ihren Job verloren haben. Ja, und die ständigen Firmen übernahmen und diese große Abhängigkeit von der nächsten Innovation und die Schnelllebigkeit jeder neuen Innovation, das ist, glaube ich, für mich war das sehr, sehr interessant. Außerdem war es für mich interessant, dass ich mir gesagt habe, okay, ich kann mit diesen Menschen reden, obwohl ihre Texte vollkommen andere sind. Also ich verbringe mein Leben sozusagen in der Literatur. Und die verbringen ein Leben, in dem sie überhaupt keine Literatur lesen. Und dennoch sprechen sie. Sie können sprechen.
Über Access Points und
Denial of Service. Also, das ist auch, sie haben eine Sprache, die nicht meine ist. Und dadurch betrachten sie die Welt vermutlich anders als ich.
Sie zitieren die Sprache.
Ne? Ja, genau. Mhm. Und das Witzige ist, dass sie dennoch als Mensch die gleichen Bedürfnisse haben wie wir alle. Ja, wir wollen alle wissen, wo wir schlafen und wen wir lieben werden und was wir essen werden und überhaupt. Ja. Und das hat mich sehr fasziniert und ich fand auch, dass auch ein IT-Ingenieur es verdient hat, in die Literatur einzugehen. Hm. Wir können nicht alle Ornithologen und Architekten sein.
Ja, anders als in dem Vorgängerroman gibt es hier keine Gegenwelt. Es gibt gar keine Blase von ProfessorInnen, Schriftstellern, Intellektuellen im weitesten Sinne, sondern wir haben Darius Kopp und seine Leute. Und der erste Roman spielt so im Jahr 2008, also Darius Kopp hat dieses Platzen der Dotcom-Blase, das hat er überstanden, aber das ist natürlich das Jahr der Lehman-Pleite und der großen Finanzkrise und die ersten Anzeichen tauchen so auf in diesem Roman. Seine Existenz ist zwar jetzt nicht so fragil wie die des geflohenen Abel Nehmer, aber schon auch.
Beziehungsweise, also ich habe es versucht so zu machen, dass die Spannung in dem Roman dadurch entsteht, dass für uns Leser die Situation sich viel fragiler darstellt als für ihn selbst. Also
ja, aber er
selbst
er wiegt
sich in Sicherheit, genau. Und meine witzige Idee da war, dass er arbeitet als einziger Mann auf dem europäischen Kontinent für eine amerikanische Firma. Und stell dir vor, du bist dieser einzige Vertreter deiner Firma und dann kannst du 5 Tage lang deine Chefs nicht erreichen. Obwohl du bislang immer ganz froh warst, wenn du allein vor dich hin murkeln konntest.
Prokrastinieren konntest.
Also er ist wirklich eine Galionsfigur der Prokrastination. Er ist der Weltmeister des Prokrastinierens. Und bislang lebtest du halt in dieser Prokrastination vor dich hin. Aber jetzt, wo du sie erreichen willst, so sie sind nicht erreichbar, als wären sie verschwunden von der Erdkugel. Daran musst du dann irgendwann nach 5 Tagen merken, die Kacke ist am Dampfen. Vielleicht gibt es die Firma gar nicht mehr.
Genau, wir sollten den Titel unbedingt nachtragen, habe ich noch gar nicht erwähnt. Der einzige Mann auf dem Kontinent heißt der Roman auch. Was auch schön und ungewöhnlich ist, dass Darius Kopp glücklich verheiratet ist, sehr verliebt in seine Frau.
Es muss nicht in jedem Roman, müssen sich nicht die Ehepartner gegenseitig verabscheuen. Aber es ist trotzdem tragisch, weil er liebt diese Frau, er versteht sie noch nicht. Respektive es ist so, wenn du...
Er weiß es aber noch nicht, deswegen ist er glücklich.
Deswegen ist er glücklich. Ich glaube, er beginnt zu ahnen, dass sie nicht glücklich ist, aber es... muss erst der nächste Roman kommen, bis er begreift, was für eine Qualität dieses Unglück hatte. Sie ist nämlich so tief depressiv, dass es im Grunde keine Rettung für sie gibt. Ja. Und das zu begreifen, dass seine Liebe nicht ausreicht, diese Frau zu retten, das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft. Und so ist es aber manchmal. Also bei Depression ist eine Krankheit mit einer Mortalität von 10%. Das ist höher als manche Krebsarten. Es ist höher als Hodenkrebs zum Beispiel. Ja, aber wie es halt so ist mit seelischen Erkrankungen, man sagt immer psychisch, aber es ist eine seelische Erkrankung, die Depression, sind die schwer fassbar. Ja, und aber manchmal bist du in der Lage oder in der Situation, einfach nur daneben stehen zu können.
Aber in diesem ersten Buch, wie gesagt, lernen wir Darius Kopp noch als glücklichen Menschen kennen, der dann tief fällt. Seit ein paar Jahren wird ja zumindest diskutiert, manchmal auch problematisiert, wenn ein Mann einen Roman aus der Sicht einer Frau schreibt. Umgekehrt gibt es diese Vorbehalte meines Wissens nicht. Theresia Mora hat mehrere Romane aus der Perspektive eines Mannes geschrieben. Ich lese mal den ersten Satz des Romans »Der einzige Mann auf dem Kontinent«. Sie beugte sich über ihn, ihre Brüste schwangen nach vorn, ein Duft stieg ihren Bauch entlang hoch, erhob den Kopf ein wenig, um ihren Nabel zu sehen. Hat er Spaß gemacht, Frau Mora, aus der Warte des Mannes einen Frauenkörper?
Absolut, ich meine, das ist ja hier, erstens, ich finde, es ist recht respektvoll, aber es ist trotzdem nicht mit zu viel Blümchen ausgeschmückt, denn er will im Grunde nicht ihren Nabel sehen, sondern ihr Geschlechtsteil. Ja? Also der Blick geht dann weiter. Das heißt, hier wird ein Mann nicht verleugnet. Ne? Also dieses, okay, Brüste, Bauch, ja. Mhm. So, ja, das hat durchaus Spaß gemacht. Und es ist schwierig, ich bin natürlich kein Mann. Ja, und ich bin auch nicht homosexuell. Das heißt, ich betrachte die Frau nicht als Sexualobjekt. Aber zurückzukommen auf diese Frage, nämlich Frauen ist es erlaubt, aus der Perspektive des Mannes zu schreiben. Es ist halt so, weil die Perspektive des Mannes der Rede wert ist. Das heißt, die Perspektive der Frau ist die der Rede wert. Wir wissen es nicht.
Na, ich habe mich auch gefragt, so eine Entscheidung, weiß ja nicht, die wird ja vielleicht relativ früh gefällt. Wer ist denn der Protagonist, die Protagonistin meines Romans? Und vielleicht in dem Moment, wenn Sie sich entschieden haben, über die IT-Welt schreiben, das ist nun mal eine Männerwelt, dann muss ein Mann her. Oder wenn es eine Frau wäre, wäre es immer was Besonderes.
Ja, ich meine, es ist halt so, wenn ich zum Beispiel über eine männliche Hebamme schreiben würde, wäre das Thema des Romans. Wenn ich jetzt über eine weibliche IT-Ingenieurin schreibe, wäre es nicht ganz das Thema des Romans, aber es wäre immer ein bemerkenswerter Aspekt. Ja. Also es musste ein Mann sein, vor allen Dingen, weil alle meine Anschauungsobjekte Männer waren. Es war keine einzige Ingenieurin dabei. Und bis heute ist es so, mein Mann unterrichtet andere IT-Menschen. Und wenn mal eine Frau dabei war, ist das immer eine Bemerkung wert. Heute war eine Frau dabei.
Also diese fiktionale Männerwelt, auch da besteht nicht nur aus dem Darius Kopp allein. Also wir begleiten ihn, wenn er da mit seinem besten Freund Juri um die Häuser zieht. Die machen dann wirklich das Übliche, Fleisch essen, Fleisch essen, Fleisch essen und ganz viel Alkohol trinken. Es gibt dann auch so Szenen, wenn sich die ganze Clique von IT-Lern trifft und ich bin nun auch kein Mann und auf jeden Fall auch kein ITler, aber auf mich wirkte das so, also die Sprüche, die da geklopft werden, die Dynamik, die da los ist in dieser Clique, in dieser Gruppe, es wirkte auf mich so lebendig, war so mittendrin und so überzeugend, dass ich so dachte, ja, das haben Sie beobachtet. Sind Sie eine gute Beobachterin?
Vermutlich schon, aber ich denke, dass mein Blick auch sehr selektiv ist, wie das bei uns allen ist. Also manche Sachen fallen mir sehr auf und ich kann sie sehr gut beobachten und bei anderen bin ich sehr, sehr unaufmerksam. Und diesmal musste ich mich auch wirklich anstrengen und ich habe sogar Tonbänder mitlaufen lassen, die keine Tonbänder mehr waren, also Aufnahmegeräte, um ja nicht diese Sprüche zu vergessen, weil die derartig außerhalb meiner eigenen Sprache liegen, dass ich sie sofort vergessen hätte. Also ich habe durchaus meinen Mann und seine Freunde aufgenommen. Aber ich muss sagen, zum Beispiel meine Lieblingsszene, wo ein Spanferkel auf einem Sofatisch abgeladen wird,
ja,
die
habe ich tatsächlich weißen Papierrüschen,
die habe ich tatsächlich von A bis Z erfunden. Es hat mir sehr gefallen, dieser Gedanke. Also sie feiern den Geburtstag des einen Nerds und er hat Spanferkel bestellt für seine Freunde und sie sind aber in einer Wohnung und das Spanferkel wird auf den Sofatisch abgelegt. Und genauso stelle ich sie mir im Übrigen vor.
Man findet ja überall so Spuren. Sie haben vorhin gesagt, Ihr Mann ist IT-Ingenieur. Die Figur des Darius Kopp ist auch IT-Ingenieur. Er ist mit einer Ungarin verheiratet. Wenn man sich Mühe gibt, kann man Ähnlichkeiten finden zwischen der Wohnung der Kopps und der Wohnung der Moras und so weiter. Mhm. Welche Rolle spielt das eigentlich? Ist das wichtig? Oder man kann so allgemein fragen nach dem Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Was machen Sie mit diesen Elementen aus der Realität?
Na, es ist so, wenn du jetzt andere beobachtest und die benutzt, ist es ja nur fair, dass du deine unmittelbare Umgebung auch benutzt, also deine eigene Wohnung. Und vor allen Dingen damit verbringst du ja sehr viel Zeit und darüber weißt du etwas. Im Übrigen sollte Flora, also Darius Kopps Frau, zuerst eine Polin sein. Ich habe eine Polin getroffen, namens Alexandra, genannt Ola, und ich fand sie sehr faszinierend. Ich dachte mir, ja super, ihr Aussehen habe ich dann für Flora übernommen, seine Frau soll Polin sein. Sie soll auf jeden Fall Ausländerin sein. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, ich weiß außer dieser Alexandra nichts über Polen. Ich dachte mir, warum arbeitest du nicht damit, was du gut kennst? Und außerdem hatte ich mir ja eh schon früh vorgenommen, dass in jedem meinem Roman irgendjemand ein Ungar sein würde oder eine Ungarin.
Ah.
Und oder, beziehungsweise und, jemand anderes eventuell Übersetzerin oder Übersetzer. In jedem meiner Romane müssen die vorkommen. Einfach so auch als Spiel. Und in diesem Fall spielte dann halt die Ungarin und ihre übersetzerische Tätigkeit halt eine sehr große Rolle. Aber das brauchte ich auch. Warum? Aus dem eben erwähnten Grund, dass Darius Kopp in völlig anderen Texten lebt.
Sie ist eine verhinderte Übersetzerin, wenn man so will. Auf jeden Fall arbeitet sie hart als Kellnerin. Und wir erfahren im zweiten Band dieser Trilogie das Ungeheuer, wie schwer depressiv sie ist. Da gibt es so zwei Ebenen in diesem Buch. Man ist erst so ein bisschen verwirrt. Die Seiten sind geteilt. Oben Darius Kopp, unten Flora. Und sie spricht direkt zu uns, weil das ihre Tagebücher sind. Da wissen wir dann schon, dass sie sich das Leben genommen hat. Und der Darius Kopp bekommt dann diese Tagebücher zu lesen und erfährt das alles. Er wusste das gar nicht. Entwertet das die Liebe der beiden zueinander?
Ich habe das nicht für mich entschieden, respektive ich bin da eher bereit, Verständnis zu haben für beide Seiten. Erstens ist es so, dass die Depression von jemandem von außen häufig überhaupt nicht zu sehen ist. Das sind häufig gut funktionierende Menschen, das sind häufig erfolgreiche Menschen. Und
sie verbirgt es ja auch vor ihm.
Sie verbirgt es auch vor ihm, weil sie möchte sozusagen nicht seine Patientin sein oder sie möchte nicht das Problem sein. Sie weiß auch, dass er ihr nicht wirklich helfen kann. Und ich muss auch feststellen, dass manche Menschen sind eben nicht so aufmerksam. Ja? Also das muss ich jetzt leider sagen, es gab ein Experiment, ein psychologisches, mit Männern und mit Frauen. Und wie gut können Männer Gesichtsausdrücke erkennen? Können sie traurig von gelangweilt unterscheiden? Und schlechter als Frauen. Also Frauen können Gesichtsausdrücke besser lesen als Männer. Ich werfe Ihnen das nicht vor, das ist scheinbar so. Ihr Gehirn ist halt anders verdrahtet als ein weibliches Gehirn. So ist es halt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Darius Kopp, der gerne immer nur das Positive sieht, der nicht so gut Gesichter lesen kann und sich überhaupt eher auf sich selbst konzentriert. Dieses, ich liebe Flora, also ist es alles in Ordnung. Mhm. So, und auf der anderen Seite haben wir Flora, die zugrunde geht, aber nicht von ihrem Ehemann erwartet, dass
er sie rettet.
Er sie rettet.
Und sie
was vielleicht ein Fehler ist, aber ja, ist halt so. Habe ich so geschrieben.
Ja. Und sie schreiben ja in diesem zweiten Band ja nicht mehr über sie, sondern als sie. Also aus der Seele, haben sie vorhin gesagt, seelische Erkrankung, aus der erkrankten Seelenperspektive dieser Frau, die sich das Leben nehmen wird. Ich habe mich dann gefragt, wie schaffen Sie es, dann wieder in Ihren Alltag, Sie müssen da ja sehr tief eintauchen, in Ihren Alltag zurückzukehren, denn der läuft ja bekanntlich weiter, nicht? Man muss ja einkaufen, man muss das Kind irgendwo abholen.
Das hilft, wenn man das Kind irgendwo abholen muss. Ne? Also du weißt, du holst das Kind um 4:30 oder 5, weil du den langen Vertrag abgeschlossen hast, aus der Kita. Und du weißt, sie wird vollkommen fertig sein. Sie hat 8 Stunden ihres Tages in diesem Chaos, in diesem Lärm verbracht. Und du wirst die sein müssen, die sie auffängt. Das heißt, du kannst nicht auch nur Flora tragen. Das ist too much. Außerdem hat es auch geholfen, dass ich die ganze Flora-Passage innerhalb von einem halben Jahr geschrieben habe. Sozusagen ganz schnell, um dann nicht mehr die ganze Strecke, diese 4 Jahre, die dann der Roman insgesamt gekostet hat, damit beschäftigt zu sein.
Um es hinter sich zu haben.
Um es hinter mir zu haben. Ich habe auch deswegen sehr viele verschiedene Texte dafür benutzt, irgendwie von Medikamenten,
Zetteln. Ja, es gibt am Ende dieses Romans sehr ungewöhnlich eine Literaturliste.
Ja, also es hilft auch, wenn man viele Literatur dafür verwendet und es sehr fragmentiert macht. Dennoch, also ich kann mich an eine Passage erinnern, es gibt ja das negative Gedankenkarussell bei Depressiven, und das zu schreiben, das war die Hölle. Ich weiß nicht, wie ich das überstanden habe, aber das ist wirklich auch für mich so schwierig, dass ich das, ich wollte das in Frankfurt bei den Poetikvorlesungen zitieren und ich habe es nicht hinbekommen. Ich konnte es nicht vorlesen. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich in Tränen ausgebrochen und dafür sind die Leute nicht gekommen. Also das habe ich dann nicht gemacht, aber die Tatsache, dass man zum Beispiel sich nicht ausschließlich um sich selbst kümmern muss, sondern auch um andere, kann einem helfen, das beiseite zu schieben.
Aber das finde ich jetzt interessant, was Sie gesagt haben, Sie werden da in Tränen ausgebrochen. Das heißt, Sie leiden doch mit, weil man muss ja sagen, dieser Darius Kopp hat ja wirklich ein hartes Schicksal. Also wir lernen ihn kennen, freundlich, lustig, positiv, glücklich. Und im Verlauf dieser 3 Romane, dieser Trilogie, wird ihm wirklich alles genommen. Also es geht los mit der Arbeit, aber dann die Ehefrau, der Suizid der Ehefrau. Dann verliert er sein Handy, das ist im Grunde genommen seine Nabelschnur. Also er konnte sich gar nicht vorstellen, jemals ohne irgendwo ein internetfähiges Endgerät zu leben, geht komischerweise. Er verliert das Handy, das Auto. Am Ende verliert er auch noch die Nichte und die Großnichte. Wenn man so will, ein moderner Hiob.
Yeah.
Warum diese Leidensgeschichte, Frau Mohrer?
Ich habe tatsächlich diese Hiobsgeschichte im Hintergrund gehabt. Die Frage, die an Hiob gestellt wird, beziehungsweise die Probe ist, natürlich huldigt dir Hiob, du hast ihm ja alles gegeben, wird er dir noch huldigen, wenn du ihm alles nimmst?
Gott.
Gott, genau. Also Gott und sozusagen Satan diskutieren das miteinander aus und dann wird Hiob alles genommen. Einer der Leitworte, die damals gar nicht so viele benutzt haben, war Prekariat, prekäres Leben. Hm. Das hat mich sehr fasziniert, gleich am Anfang der Darius Kopp-Trilogie. Also wodurch wird dein Leben prekär? Okay, du verlierst deinen Job, es gibt andere Jobs. Wenn gleichzeitig noch ein anderes Ereignis in der Familie zum Beispiel passiert, dann kann das alles über den Haufen werfen. Und ich glaube, dass das Schwerwiegende tatsächlich der Freitod der Ehefrau ist. Also dass das dich vollkommen aushebeln kann. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, wieder zurückzufinden in den vorherigen Alltag.
Ja, aber sie steigern. Es ist ja wie bei Hiob, dem wird ja auch alles genommen. Dem wird die Frau genommen, dem wird das Land genommen, dem werden die Kinder genommen und so weiter. Sie steigern das ja. Und das Komische ist, also mir ging es so im 3. Band, er hat alles große, wichtige, wesentliche schon verloren. Die Arbeit, die Ehefrau und so weiter, ist ja dann wieder in Berlin nach einem Intermezzo und ist gerade zu ein bisschen Geld gekommen, hat ein bisschen Zuversicht, kauft sich einen neuen Anzug. Er braucht einen Anzug und ist so glücklich. Und dann ist er in der U-Bahn und der Anzug in der Tüte und der Darius Kopp schläft ein bisschen ein. Er hat den Anzug noch nicht einmal getragen.
Ja, und dann ist er
weg. Ihm der Anzug geklaut. Und da habe ich gesagt, warum sind Sie so grausam, Frau Mohrer? Müssen Sie ihm jetzt auch noch den Anzug klauen?
Ja, ich konnte nicht anders. Ich habe darüber lange nachgedacht und ich dachte mir, das ist genau der Punkt, wo viele von uns sagen würden, das ist mein Breaking Point.
Ja. Genau.
Also du musst tatsächlich irgendwann den tiefsten Punkt erreicht haben. Ursprünglich habe ich es sogar so geplant, dass er komplett obdachlos wird. Er ist ja obdachlos light, weil er ja immer bei irgendjemandem pennt. Ja. Also er kann unterkommen. Ursprünglich hatte ich geplant, dass er tatsächlich richtig auf die Straße kommt. Und zwar inspiriert von Kleiner Mann, was nun?
Und warum haben Sie es nicht gemacht?
Das war mir dann doch too much.
Ah.
Das war mir dann too much, weil er hatte immer noch ein soziales Netz. Er hatte diese ganzen Nerds noch aus dem ersten Teil.
Die eigentlich
auch keine Winner geworden sind. Aber ich glaube, das ist das Wesentliche, dass du immer noch jemanden hast, der dich auffängt.
Es ist ja die umgekehrte Geschichte dieses Mythos vom Pizzabäcker zum Millionär. Es ist genau das Gegenteil. Darius Kopp war zwar nie Millionär, aber doch ein einigermaßen wohlhabender IT-Ingenieur und ist am Ende ein Pizzabäcker. Er steht dann da, er hat Schulden, er wird die noch lange abbezahlen müssen. Er wird wahrscheinlich sein Leben lang arm bleiben. Aber er hat diesen einen Freund auch, bei dem er wohnen kann. Und er sagt, dennoch werde ich schon wieder glücklich.
Ja.
Also Gott hat Hiob geprüft, Hiob hat die Prüfung bestanden, Darius Kopp, die Prüfung von Göttin Theresia Mora.
Er hat die Prüfung bestanden und tatsächlich habe ich ihm zum Ende des dritten Bandes am liebsten gewonnen, weil er hat das Ganze getragen wie ein Mann, muss man wirklich sagen. Er hat sich viel weniger beklagt als Hiob. Er hat keine einzige schwere Sünde begangen, bis auf die eine gegenüber Flora, aber das wollen wir nicht hier spoilern. Er hat es geschafft, an diesem Punkt zu kommen, ohne Einzelpersonen oder Gruppen zu hassen. Er ist nicht auf die Straße gerannt und gesagt, mir ist es so schlecht ergangen, die hier kampierenden Dunkelhäutigen sind schuld daran. Er hat all das nicht begangen, er ist die ganze Zeit anständig geblieben. Er hat die Arbeit gemacht, die ihm zugefallen ist, er hat geholfen, so gut er konnte. Dafür verdiente er es, am Ende dazustehen und zu merken, ich habe diese Glücksbegabung und ich besitze nicht, aber ich merke gerade, dass ich wieder anfange, glücklich zu werden.
Die Schriftstellerin Theresia Mora hatte 4 Romane mit einem männlichen Protagonisten veröffentlicht und dann, 2023, erscheint Muna. Muna oder die Hälfte des Lebens heißt das Buch in Gänze. Und Muna erzählt ihre Geschichte selbst in der Ich-Form, spricht sie ganz direkt zu uns. Ist das eigentlich fast wie so eine Rückkehr zu den Anfängen, nicht? Zu den Erzählungen, Frau Mora, wo auch das Mädchen zu uns spricht?
Ich musste feststellen, dass ich offensichtlich über weibliche Figuren bis zu diesem Zeitpunkt nicht autorial erzählen kann. Ich fühle mich dann so, als würde ich eine Frau kommentieren. Und ich habe offensichtlich kein Problem damit, Darius Kopp zu kommentieren oder Abel Nehmann, die männliche Figuren sind. Aber bei den Frauen habe ich das Gefühl, dass durch das autoriale Erzählen ich nicht alles rüberbringen kann, was ich rüberbringen will. Nämlich das geheime Leben dieser Frauen, die, glaube ich, so nicht wirklich gesellschaftlich gesehen oder verstanden wird. Und sie müssen dann schon für sich selbst sprechen, damit wir einiges erfahren, was auf andere Weise nicht möglich ist zu erzählen. Und in diesem Fall, wo es eine heikle Versuchsanordnung ist, nämlich diese Frau lebt in einer Beziehung mit einem Mann, der sie misshandelt, und sie verweilt darin sehr lange, ist es sehr schwierig, das nicht verurteilend von außen zu erzählen. Und ich glaube, das, was uns Außenstehende am meisten fasziniert in solchen Konstellationen ist, warum bleibt sie?
Genau.
Und das kannst du, glaube ich, eher oder besser, leichter darstellen durch das personale Erzählen. Die Figur erzählt über sich und du siehst, wo ihre Denkblockaden sind, warum sie da nicht wegkommt aus dieser Beziehung. Und Deswegen. Also ich mag die unzuverlässige Erzählerin als solches. Ist eine sehr, sehr dankbare Verfahrensweise.
Unzuverlässig, weil wir eben die Geschichte nur aus ihrer Perspektive erfahren und kein Korrektiv da ist im Sinne von anderen Beobachten. Aber es bleibt, finde ich, trotzdem ein bisschen unerklärlich in diesem Buch. Also mit 17, kennen wir irgendwoher, verliebt sich eine junge Frau in einen Mann und kommt nicht mehr von ihm los. Wobei ich mal hoffe, dass ihr Ehemann das ganze Gegenteil von diesem Magnus ist. Die machen den ersten gemeinsamen Urlaub und da merkt man schon die Bedrohung. Man merkt schon, spürt schon, wie sie Angst vor ihm hat.
Ja.
Und sie himmelt ihn weiter an.
Naja, weil man denkt, das ist das, was auch sehr häufig in Comedy-Auftritten thematisiert wird. Der Mann, den du vorfindest, das ist das Endprodukt. Du wirst ihn nicht ändern können. Und natürlich, wenn man sehr verliebt ist in einen sich sehr geheimnisvoll und verschlossen gebenden Mann, der gut aussieht und sehr intelligent ist, also hat auch seine großen Vorteile, dann denkst du immer, okay, wenn ich es gelernt habe, wie er mich haben will, dann wird alles gut. Und natürlich die Situation während dieses ersten Urlaubs, das können wir ruhig spoilern, ist, dass das Kondom reißt. So. Das heißt, man ist irgendwo anderswo, das Kondom ist gerissen und er besteht unbedingt darauf, dass sie die Pille für danach besorgen. Bis dahin, das ist total verständlich, sie hätte immer noch Nein sagen können, aber sie sagt sich, okay, wir sind gerade zusammengekommen, also nehme ich diese Pille für danach. Ich kenne das schon, das ist die Pille, wo man dann anfängt, sich zu erbrechen. Man erbricht 12 Stunden lang und nach 12 Stunden Erbrechen nimmt man noch die zweite, in dem Wissen, dass man weitere 12 Stunden erbrechen wird. Und dann hat sie gewirkt oder auch nicht. So, und ich wollte im Übrigen diese Pille für danach unbedingt in der Literatur aufnehmen, denn ich glaube, ganz viele wissen nicht, wie die wirkt und was die mit einem tut. Und dann gleichzeitig dieses, ich will nicht erbrechen, ich will eigentlich ein Kind, aber ich will ihm sozusagen nicht zuwiderhandeln. Dann sehen wir die ganze Zeit dieses Tauziehen und sie will ihm weiterhin gefallen, sie will diese Beziehung fortsetzen und zwar nicht unter der Prämisse, ich bin schwanger geworden, also musst du jetzt eine Beziehung mit mir haben.
Also wir sollten vielleicht mal vorab sagen, es ist eine intelligente, offenkundig extrem gut aussehende Frau. Sie hat studiert, sie promoviert, sie gehört so ein bisschen so zum akademischen Prekariat, aber sie findet im Grunde genommen immer eine Arbeit, wenn sie will, und irgendeine Förderung tut sich auf jeden Fall immer auf. Und sie beschließt dann so zu tun, als wäre sie eine von ihm unabhängige Frau. Und außerdem will sie, was wollen Männer von einer Frau, unkompliziert sein und gut aussehen. Mhm. Und sie weiß genau, was sie tut. Also an der Stelle heißt es, sie liebt, er begehrt, und dann sagt sie, naja, dann eben so.
Ja, weil ich glaube, dass die größte Gefahr für Frauen ist Partnerschaft und Mutterschaft. Also die größte Gefahr, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Nichtsdestotrotz wollen wir das. Also es ist uns einprogrammiert, die Menschen wollen sich zusammenfinden in Paaren, sie wollen sich vermehren etc. Manchmal ist es so, es gibt auch einen gewissen sportiven Ehrgeiz, genau diesen Mann für sich gewinnen zu wollen. Diesen, keinen anderen. Und je schwieriger das ist, umso besser. Man könnte viele Interpretationen hier anbringen, aber eine wäre, dass im Grunde hilft Mona die Tatsache, dass sie sich auf diesen einen Mann kapriziert hat, dabei, dass sie sich auf nichts anderes konzentrieren muss. Also sie muss keinen... Also im Grunde ist es eine Flucht vor der Verantwortung eines wirklich selbstbestimmten Lebens.
Ich fand interessant an diesem Buch, Frau Mora, ich habe mal nur so kurz überflogen die Rezeption der Kritiker. Es sind mehrheitlich männliche Kritiker.
Wirklich, wahr? Okay.
Ja, die alle begeistert sind von diesem Buch. Sie lesen gar keine Kritiken?
Nein, ich lese keine Kritiken. Und wenn Sie meine Verlegerin fragen, wird sie bestätigen können, dass ich die meiste Zeit Folgendes von mir gegeben habe. Wir dürfen dieses Buch nur weiblichen Kritikern geben, also nur Kritikerinnen. Die Männer werden es hassen.
Nee, also die Männer lieben es und die Frauen, das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ, aber die ich kenne, die dieses Buch gelesen haben, haben sich unglaublich schwer mit dieser Figur getan, weil sie es sozusagen nicht ertragen zu sehen, wie sich diese Frau freiwillig da zur Sklavin macht, sich schlagen lässt, sich würgen lässt. Und es ist jetzt nicht so, dass sie das irgendwie sexuell erregend findet.
Naja, ich muss sagen, das ist mir selbst ja, und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, dass der Ausgangspunkt war, dass ich gemerkt habe, dass ich Frauen verachte, die das mit sich machen lassen. Und ich konnte mit dieser Einstellung nicht leben.
Ja.
Weil ich wusste, ich habe kein Recht, diese Frauen zu verachten. Ich habe kein Recht, wütend mit ihnen zu sein, dass sie es für uns alle schwieriger machen, weil es in Wahrheit nicht von ihnen abhängt, dass die Situation so ist. Weil tatsächlich so ist, die gefährlichste Person für Frauen sind Männer und auch die gefährlichsten Personen für Männer sind andere Männer. Das ist so. Was kannst du machen, denen aus dem Weg gehen, wenn du kannst, wenn du in einer Kultur lebst, wo das möglich ist?
Haben Sie denn jetzt die Verachtung abgelehnt?
Ja, absolut. Also es war ein sehr langer Prozess, bis ich soweit war. Aber jetzt fühle ich so mit ihr, als wäre sie meine geliebte Schwester, die wunderbar ist und die diesen einen eine falsche Entscheidung trifft und die ich aber auffangen möchte, wenn sie da rauskommt, wo, wenn ich jetzt die Schwester wäre und erfahren habe, er wurde fast zu Tode geprügelt von irgendwelchen Typen und er ist jetzt nicht in der Lage, Zugriff auf sie zu haben. Ich würde jubeln und mich freuen und das rot in meinem Kalender anstreichen, weil ich mir sagen würde, ab jetzt kann meine Schwester Muna tatsächlich ihr eigenes Leben leben.
Frau Mora, Sie reisen jetzt wieder nach Ungarn für eine Recherche für Ihr nächstes Buch. Können Sie was drüber verraten oder wollen Sie nicht drüber sprechen?
Oh, ich bin jetzt sehr wohlgebut, was dieses nächste Projekt anbelangt, nachdem ich, also vor dem 8. September dieses Jahres, hätte ich lieber nicht darüber reden wollen. Warum? Weil ich noch keine Hauptfigur hatte. Ah. Aber am 8. September ist meine Hauptfigur zu mir gekommen und seitdem bin ich sehr gut drauf, weil jetzt kann ich erst diese Hauptfigur nach Budapest fahren und die Recherche mit dem entsprechenden Blick machen. Aber der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, oder der Ausgangspunkt war eigentlich ein trauriger. Ich war gerade fertig mit Mona. Ich legte mich abends ins Bett und dann fiel wie so ein riesiger Felsbrocken der Schmerz, den ich wegen Ungarn empfinde, so auf mich drauf. Und ich kann mich erinnern, dass ich ganz verzweifelt war, weil ich gesagt habe, ja, nein, jetzt noch nicht. Ich bin zu müde von dem letzten Roman. Ich habe nicht die Kraft, mich jetzt damit zu beschäftigen. Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Und in diesen 2 Jahren dachte ich mir, du musst dir eine Hauptfigur ausdenken, die das tragen kann, weil alleine kannst du es nicht. Und zuerst habe ich mir eine Folie zurechtgelegt, der ich jetzt immer noch folgen will. Franz Fühmann. Schriftsteller, ist 1971, in meinem Geburtsjahr, für 22 Tage auf Einladung des internationalen PEN nach Budapest gereist und hat da diese 3 Wochen verbracht und hat darüber ein Buch geschrieben. 22 Tage oder die Hälfte des Lebens, das habe ich ja geklaut für meinen Roman. Und ich dachte mir, okay, ich nachvollziehe das, was er da gemacht hat, ebenfalls in 22 Tagen in Budapest und dann wird schon irgendwas werden. Aber jetzt habe ich auch eine Hauptfigur. Das heißt, ich glaube, es wird alles gut. Ich habe eine Hauptfigur, ich habe einen Rahmen, den ich vielleicht noch verlasse oder nicht. Aber ich werde hingehen und als meine Hauptfigur erleben, wie Budapest heute sich mir darstellt. Und ich hoffe, dass dabei etwas herauskommt, was diesen großen Brocken Schmerz, Scham, den ich empfunden habe, in mir auflöst oder mir erklärt.
Und was ist das für ein Trockenschmerz oder Scham und warum?
Naja, es ist genährt durch Familientrauma, nämlich dieses, es ist jetzt fast 80 Jahre her, dass das Dorf vertrieben worden ist. Meine Großmutter lebt noch, sie ist 92. Und seit diesen fast 80 Jahren kommt sie nicht über diesen Schmerz hinweg. Und sie gibt das an die Familie weiter. Und im Grunde erwartet sie von uns, dass wir irgendetwas tun, damit dieser Schmerz vorbeigeht. Und das ist nicht möglich.
Also, dass die Deutschen aus dem Dorf vertrieben worden sind.
Genau, also diese sozusagen, da ist eine historische Schuld passiert. Und es gibt immer noch Leute, die darauf warten, dass das irgendwie vergolten wird. Und was nicht passieren wird. Was passiert stattdessen? Stattdessen wählen ein Großteil der Ungarn politische Kräfte, die etwas völlig anderes vertreten, die zunehmend rechts werden. Und das sind die 2 Schmerze, die in mir leben. Und ich muss aber auch immer daran denken, dass was Peter Esterházy gesagt hat, die werden schon längst nicht mehr Ministerpräsident sein, wenn ich immer noch Schriftsteller sein werde. Das heißt, die Person des Ministerpräsidenten sollte nicht über unser persönliches Glück entscheiden oder darüber, was wir mit unserem Leben machen. Natürlich entscheidet er es mit. Aber ich will mal gucken, wie das ist. Also wie existiert man unter einer schlechten Regierung? Denn es ist möglich, unter einer schlechten Regierung zu leben. Überall auf der Welt, zu jeder Zeit, leben Menschen unter einer schlechten Regierung. Ja, ich will sehen, wie es ist.
Wir haben ja eingangs über 1989 gesprochen. Das war so ein Jahr großer Hoffnungen. Damals war Ungarns Avantgarde, was die Grenzöffnung anging, was die Liberalisierung anging. Jetzt haben wir seit vielen Jahren Viktor Orban, wir haben seit vielen Jahren große Konflikte, Ungarn mit der EU, mit den Institutionen der EU, Demokratie, Rechtsstaat, Flüchtlingspolitik, Menschenrechte und so weiter. Und bis vor einiger Zeit konnte man noch ganz gut sagen, naja, aus deutscher Warte ist ja so Ungarn da vom Wege abgekommen, die werden schon wieder zurückkommen. Aber inzwischen könnte man auch sagen, Vielleicht ist Ungarn ja wieder Avantgarde. Ja, und Deutschland läuft hinterher.
Ja, das ist ja, ja das Schlimme. Also es ist durchaus die dortige Kommunikation, nämlich wir weisen Europa den Weg. Die sind dekadent und wissen nicht, was sie wollen. Wir zeigen ihnen, was passiert. Natürlich ist es nicht das, was in Wahrheit passiert. In Wahrheit ist es so, dass es halt diese Schaukelbewegung gibt. Und im Moment ist es halt, leben wir in einer Zeit, wo wir eher recht sind, alle Mann. Also,
aber die Kräfte scheinen so übermächtig in Ungarn. Die rechten nationalistischen Kräfte.
Ja, es ist halt sehr, sehr, sehr verfestigt und das ist natürlich leichter in einem kleinen Land. Ne? Also, du kannst dich da besser einbetonieren als in einem großen Land oder in einem Land, das eine andere, ich muss sagen, eine beeinflussreichere Position innerhalb der EU einnimmt. Also Deutschland kann sich da nicht so verhalten wie dieser Bauernjunge aus Ungarn, ja, der sich da aufplustert. Deutschland ist ein Land, das sich das so nicht erlauben kann. Deutschland eine vollkommen andere Verantwortung innerhalb der Europäischen Union trägt. Ja. Da schließt sich wieder der Kreis, warum war unsere erste Reaktion nach der Wiedervereinigung, los schauen wir mal, wer alles nicht dazu gehört und die setzen wir jetzt mal an ihren Platz. Jetzt ist es wieder so. Ja, also es gibt Schwierigkeiten, hauptsächlich wirtschaftlicher Natur und es müssen die Sündenböcke dafür her. Ja. Und ich habe ebenso, wie ich anfangs Muna gegenüber Vorurteile hatte, habe ich jetzt meine Vorurteile den Ungarn gegenüber. Und deswegen ist es nur fair, dass ich dahin gehe und etwas näher erlebe, wie es wirklich läuft, wie die Leute wirklich denken. Vielleicht verstehe ich dann etwas mehr.
Man könnte in Deutschland den Eindruck gewinnen, dass die Kunst-, Kultur-, intellektuellen Literaturszene in Ungarn mehrheitlich gegen Orbán ist. Demokratische Opposition.
Absolut, natürlich, aber das ist halt traditionell, ist das so, die Künste oder Journalismus, das ist ja traditionell, zieht das eher liberal denkende Menschen an.
Und Sie haben Kontakt?
Absolut, ja. Das ist mein Problem auch wegen dieses Aufenthalts, weil Fühmann 22 Tage, er kannte da nur seine Übersetzer oder die Leute, die er übersetzt hat, während ich sehr, sehr viele Menschen kenne. Das heißt, mal sehen, wie das wird. Also ich bin ja nicht ein komplett Fremder, so wie er.
Und stellen sich diese Menschen und Sie ja vielleicht auch als Schriftstellerin, stellt man sich nicht immer so die Frage, was kann das, was ich tue? Was kann Literatur? Was können meine Bücher? Was können die der anderen, die Kunst, die Literatur der anderen?
Man muss ja nicht nur ans Heute denken, sondern auch an später. Erstens können wir nicht anders. Wir müssen das tun, was wir tun. Das ist unsere Berufung. Unser Beruf ist genauso systemrelevant wie andere. Wir müssen ihn weiter ausführen. Es kann für diejenigen, die ähnlich denken wie wir, einen Trost bedeuten, zu wissen, es wird registriert, es wird dokumentiert, es gibt eine Spur davon, wie wir uns gefühlt haben. Es gibt in Ungarn zum Beispiel eine Anthologie von Erzählungen, die jedes Jahr herauskommt. Und wenn Sie das lesen, sehen Sie darin den Abdruck der gerade aktuellen Realität. Wie leben die Menschen? Was denken sie? Was ist für sie relevant? Und allein schon das zu lesen, es ist Literatur, es ist nicht Zeitung. Zum Beispiel die Zeitungen gehören in Ungarn hauptsächlich regierungsnahen Organisationen. Die Literatur nicht. Also in dieser Anthologie können Sie freie Texte lesen. Also es ist eine Tröstung für die, die so denken wie wir. Es könnte vielleicht augenöffnend sein für die, die nicht so denken wie wir, obwohl das eher weniger wahrscheinlich ist. Es ist keine Lösung, die Musen zum Schweigen zu bringen, weil dann hättest du komplett versagt. Dann hättest du der einzigen Aufgabe, die dir gegeben worden ist, wärst du nicht nachgekommen.
Ich habe so gedacht, Literatur kann ja vielleicht auch neben vielen anderen, aber auch so etwas wie Empathie wecken, zum Beispiel für so jemanden wie Abel Nehmer.
Ja, natürlich.
Also, den Flüchtling aus Jugoslawien oder Muna Apelius.
Das ist ja auch untersucht, dass Leser empathischere Menschen sind als Nichtleser. Überhaupt das mit den Nichtlesern, das müssten wir noch irgendwie in Angriff nehmen, aber ich habe dafür auch keine Lösung, was auch damit zusammenhängt. Also das, was ich schreibe, ist ja, jemand hat es mal so gesagt, das muss man High-End lesen. Das heißt, man muss ein Leser mit Praxis sein, also jemand, der permanent liest. Und meine Texte sind nicht wirklich dafür geeignet, absolute Nichtleser zu erreichen. Ja, das müssen dann halt andere machen.
Ich kann nur sagen, mein Leben als Leserin haben Ihre Texte sehr bereichert. Ich habe viel gelernt über Menschen, über Milieus, über Länder, auch über Literatur. Danke Ihnen für Ihr Schreiben und für Ihr Gespräch hier heute.
Ich danke auch sehr herzlich.